Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute kein konkretes Thema, aber für mich doch ein wichtiges Thema. Ich habe hier einen Arzt, seit 40 Jahren ist er Arzt, habe viel erlebt, viel gesehen, viel aufgebaut, viel Pionierarbeit geleistet, unter anderem zum Beispiel die DEMPE gegründet, eine Vereinigung von Ärzten, von Therapeuten, die sich gegenseitig weiterbilden. Weiterbilden nicht nur rein schulmedizinisch, sondern auch Informationsfeld, Frequenztherapien. TCM, Homöopathie, ganz bestimmt auch ein großes Thema, eigentlich all rundum. Und ich darf mich ganz glücklich schätzen, dich heute wieder im Studio zu haben. Herzlich willkommen, lieber Dr. Volker Meissner.
Dankeschön für die Einladung. Danke.
Ich möchte gerne ein bisschen bei dir Revue passieren lassen, was sich so in der Vergangenheit als Arzt so bewegt hat. Was sind die größten Erlebnisse? Was sind die medizinischen evolutionären Schritte, die du gesehen hast? Wir reden jetzt nicht über Impfungen, da haben wir eine tolle Sendung mal darüber gemacht. Ja. Aber was ist so das, was du sagst, so spontan als Arzt, was hat dir da am meisten Eindruck hinterlassen?
Ach, das waren so die eigenen, muss ich sagen, Veränderungen meiner Lebenswege oder meiner Denkprozesse in der Medizin. Ich bin, du hast ja gesagt, ich bin komplementärmedizinisch aufgestellt, ganzheitsmedizinisch. Also ich mache Schulmedizin und andere Sachen halt auch. Ja. Ich bin seit über 35 Jahren Akupunktur. Ich akupunktiere immer noch. Das war zum Beispiel so ein Meilenstein, so ein Choice Point. Ich war Ende der 70er Jahre war ich Anästhesist in München in der Urologie. Das heißt, wir haben Patienten gehabt, die älter waren. Die haben natürlich andere.
Hast du jetzt mit der Hand zu mir geschaut? Entschuldigung.
Also ich bin hier der Alte, Entschuldigung. Ja. Ja. Aber wir haben ältere Patienten gehabt. Und die haben natürlich beim Aufwachen aus der Narkose ein bisschen andere Herausforderungen als junge Menschen.
So. Ja.
Und dann kam eine Kollegin zurück aus 3 Monaten China-Aufenthalt und die hat ein paar Nadeln in die Ohren dieser Menschen gesteckt. Und dann konnten die normal aufwachen, denen wurde nicht schlecht, die haben nicht übergeben, die waren wach und hell ansprechbar. Da sagt, boah, das möchte ich auch mal können. Und dann hat er, wie es halt so ist, hat es ein paar Jahre gedauert. Und dann habe ich irgendwann eine Anzeige gesehen, Akupunkturausbildung. Da bin ich dahin und gesagt, genau das ist es. Und so wurde ich dann Akupunktur. 10 Jahre später habe ich Akupunktur selber gelehrt in der Deutschen Akademie für Akupunktur. Das war eine dieser, dieser Choice Points, dieser Weggabelungen, die mich in eine bestimmte Richtung gebracht haben. Und wenn man sich einmal mit Akupunktur und solchen Sachen beschäftigt, ist der Weg zu anderen natürlicheren Therapien recht kurz, recht nah. Mhm. Das heißt, da kam dann Homöopathie mit rein. Da kam aber auch sehr viel sprechende Medizin mit rein. Also NLP, neurolinguistische Programmierung, damals in den 90er Jahren. EMDR, auch Ende der 90er Jahre. So ganz verschiedene Sachen, die heute in der Traumatherapie oder in der Psychologie ganz normal verankert sind, die damals noch so als Wu-Wu galten. Ja? Also ich habe immer, so ein bisschen meine Füße schon dahin gesteckt, wo es am Anfang immer hieß, ach Gott, der spinnt. Ne? Aber nach 30 Jahren oder so ist es dann halt, hat sich dann doch bewährt. Mhm. Wir haben vor 30 Jahren schon gesagt, man muss das Darmmikrobiom, ne, die Biose im Darm, die muss man halt aufrechterhalten. Man braucht die Bakterien im Darm, damit man richtig funktioniert.
Das hast du schon vor 30 Jahren?
Das haben wir vor 30 Jahren schon gemacht. Und jetzt weiß man, Mikrobiom, ja, ist in aller Munde. Wir wissen, dass die Bakterien, wie sie im Darm bei uns sind, unsere Seele beeinflussen und umgekehrt.
Also es ging jetzt 30 Jahre, bis man das wirklich anerkannt hat. Ja. Vorher warst du noch der Voodoo-Arzt.
Ja, aber das liegt
halt, und heute.
Es liegt halt immer daran, wer verdient mit diesem bisschen Geld. Und wenn das die falschen Leute sind, wird es halt nicht publiziert, da wird man halt für verrückt erklärt. Und sobald Mainstream sozusagen Geld damit machen kann, wird es dann akzeptiert.
Ja, irgendwo habe ich ja auch ein bisschen auch ein Verständnis darüber. Ich meine, wer finanziert denn das ganze Marketing und das ganze Veröffentlichungen von neuesten Entdeckungen? Das ist natürlich sehr häufig auch die Medizin, die vielleicht gar nicht so Interesse hat, jetzt das zu verkaufen, weil da hat man keine Marge, sondern man verkauft das, wo man eine Marge hat oder kommuniziert auch nur darüber. Es ist eigentlich logisch. Und selbst an der Universität ist es ja irgendwo ein bisschen so, dass die Informationen irgendwie hineingetragen werden und die gehen wieder weiter.
Genau, und das ist halt sehr viel mit Sponsorship verbunden. Das heißt, du wirst immer die Studien von denen haben, die halt Sponsorship leisten können. Mhm. Ja, das sind halt Firmen, die kleine Budgets haben, nicht so sehr. Mhm. Aber es geht sogar so weit mittlerweile, dass Google und Amazon tatsächlich eben auch eine Zensur veranstalten. Das heißt, GreenMedInfo zum Beispiel, GreenMedInfo.com ist eine Vereinigung, die Studien, also eine der größten Studiendatenbanken für naturmedizinische Sachen. Die haben Millionen nachweisbarer Studien, also wirklich ordentliche Wissenschaft, um es mal so zu sagen. Die sind von Google und Amazon jetzt ausgeblendet, weil die sagen, die verkünden Botschaften, die den Menschen gefährden könnten. Die sind halt mal impfkritisch aufgetreten und haben also einfach mal informiert, was Impfen bedeutet und warum nicht. Und damit sind die jetzt weg vom Fenster. Weil
das
wusste
ich nicht.
Weil die halt ein paar Kanäle nicht mehr zulassen, wo man sagt, der Geldfluss halt woanders hingehen.
Aber ich habe zum Beispiel eine andere Argumentation, zum Beispiel bei Homöopathie gefunden, was heißt, Homöopathie nützt nichts, aber es könnte auch schaden. Hm. Und dieses könnte auch schaden hat einfach immer wieder mit dieser Dogmatisierung zu tun, dass Menschen, Therapeuten, einfach sagen, ich kriege das weg mit Homöopathie und der Mensch wird nicht behandelt und deshalb kommt es tatsächlich mal zu einem Todesfall. Und dann wird eine große Sache gemacht und dann kann Homöopathie auch schaden, wenn man eben die Behandlung unterlässt.
Ja gut, das wird also ähnlich wie Skatspielen. Ne? Wenn man Skatspielt, statt sich zu behandeln, dann wird die Krankheit auch weitergehen. Mhm. Also es kommt da schon darauf an, was man unter Homöopathie versteht. Wenn einer eine ordentliche Homöopathie-Ausbildung hat, und dann sprechen wir über Jahre, nicht über 2 Wochen in Kurse. Ja, das ist eine Jahre und auch klinische Erfahrung, dass es halt auch mal sozusagen Feedback mit dem Patienten lernt, dann wird er das nicht sagen, dass er mit Homöopathie was wegbekommt. Mhm. Der Wortschatz wird ihm gar nicht zur Verfügung stehen, mhm. weil er den Patienten als Patienten behandelt und nicht als Krankheit.
Mhm. Und er wird die andere Sichtweise der Schulmedizin nie ausschließen, sondern er wird immer sein Repertoire alles zusammennehmen.
Aber wenn 2 Patienten mit Bronchitis kommen, dann kann es sein, dass die mit 2 völlig unterschiedlichen Medikamenten rausgehen. Weil es wird nachgeschaut, was ist das für eine Persönlichkeit, die gerade eine Bronchitis hatte. In beiden Fällen wird nicht die Bronchitis behandelt, sondern es wird der Patient behandelt, der sich gerade eine Bronchitis leistet. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Das wird ja auch nicht sagen, das kriege ich weg, weil er halt nicht die Bronchitis behandelt, sondern den Patienten. Mhm. Und den will er ja nicht wegkriegen. Ja.
Ich meine, wo du angefangen hast, hast du alles rein schulmedizinisch gelernt und hast dann stufenweise weitere Schritte dazu genannt. Du hast die Akupunktur genannt als eins der Steckenpferde. Welcher medizinische Fortschritt hat dich sonst noch so gepackt oder fasziniert oder vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert? Was kommt noch auf uns zu?
Ich hoffe, noch mehr sprechende Medizin. Das, was ich in meiner Praxis angeboten habe im Laufe der letzten 25 Jahre oder 27 Jahre, hat sich gewandelt. Also das Spektrum, was ich angeboten habe, ist vor 25 Jahren anders als jetzt. Ich habe vor 25, 27 Jahren habe ich im Jahr, 30, 40, 50.000 Nadeln gesetzt.
Jetzt sind also nicht pro Patient, oder?
Nein, nicht wirklich. Aber jetzt sind das vielleicht noch 8.000 oder sowas.
Ja.
Ich verbringe viel mehr Zeit mit meinen Patienten als früher, wo ich dann auch eher die Akupunktur als Therapie gesehen habe, was bei Schmerzpatienten durchaus mal eine Zeit lang geht. Mhm. Aber ich bin einfach dazu übergegangen, nachzuschauen, warum ist ein Mensch krank? Nicht was hat er, sondern warum hat dieser Mensch immer noch Migräne? Mhm. Warum kann dieser Mensch immer noch nichts sehen? Warum hat dieser Mensch immer noch Hörprobleme? Und das ist ein völlig anderer Ansatz. Und dann geht man halt in die sprechende Medizin über und versucht die Gründe herauszufinden. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wenn jemand einen Ischias-Schmerz hat, dann hat er das Bein weh. Der sagt, mir tut der Fuß weh. In Bayern sagen der Fuß, also mir tut das Bein weh. So. Dann kommt er zum Orthopäden, der sagt, ganz klar, Bandscheibenvorfall oder was auch immer. Und damit ist in der Schulmedizin erstmal Schluss. Dann wird das behandelt, physiotherapeutisch, Operationen, was halt nötig ist. Und dann stellt man fest, dass nach einem halben Jahr oder Jahr er wieder einen Bandscheibenvorfall hat. Hat an einer anderen Stelle. Entweder eine Etage höher im Kreuz oder ganz woanders im Nacken oder sowas. Und wir gehen einfach einen Schritt weiter. Wir sagen, okay, ich habe ein Symptom. Schmerz, dieses Symptom hat eine Ursache. Bandscheibenvorfall. Aber diese Ursache hat einen Grund. Das ist vielleicht das unerträgliche Leben. Das heißt, ist der Rucksack, den er durchs Leben trägt, vielleicht zu schwer für ihn. Und der bricht ihm das Kreuz, was sich dann später halt als Schmerz zeigt. So, wenn ich also jetzt sozusagen den Grund für die Ursache Bandscheibenvorfall mitbehandle, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder einen Bandscheibenvorfall hat, verdammt gering. Wenn ich das nicht mache, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, weil das Thema schlichtweg immer noch da ist. Und das, was uns bewegt, sind halt Lebensthemen. Und deshalb denke ich, dass noch mehr sprechende Medizin auf den Markt kommen muss. Und ich habe ein Programm.
Deswegen sprechende auch Medizin heißt?
Dass ich mich mit den Patienten unterhalte, dass ich ihn zu Wort kommen lasse, dass ich nachschaue, wie fühlt er sich in seinem Leben? Wie erklärt er sein Leben? Worunter leidet er? Was kann er ausdrücken? Also es geht nicht um die Apparatemedizin, die ist gut, die ist gerade in der akuten Medizin perfekt, da ist Deutschland top. Aber bei den chronischen Krankheiten hat die Schulmedizin nicht so viel zu bieten. Da muss man eben anders ran. Da geht es wirklich um Gründe und nicht nur um Ursachen. Und das war auch der Grund, warum ich ein spezielles Programm auf den Markt gebracht habe, mit Absicht gesund. Also nicht nur ein Buch geschrieben habe mit dem Titel, sondern wirklich jetzt ein Programm mit Absicht gesund 2.0 heißt das jetzt. Was eigentlich für Patienten geschrieben ist, sodass die sich auch in Online-Kursen selber mal fragen, warum bin ich krank? Wo kommen meine Krankheiten her? Und dann gibt es eben Seminare, auch Präsenzseminare, wo man sich mit den Patienten trifft und man nachschaut, ob die sich nicht vielleicht selber helfen können. Das ist mein Ziel, dass sich viele, viele Patienten selber helfen können. Die müssen nicht zum Arzt oder zum Psychiater, die könnten selber durch Erkenntnis und Veränderung von Lebensformen oder wie sie halt ihren Lifestyle gestalten, sich so viel aus Krankheiten oder Krankheitsprozessen selber rausholen, unwahrscheinlich. Und deswegen, so, und ich baue halt parallel ein Therapeutennetzwerk auf, für die Menschen, die aus dem Patientenprogramm tatsächlich als Patient rauskommen. Mhm. Wo man wirklich sagt, ja, der braucht externe Hilfe. Mhm. Der braucht einen Therapeuten, der was davon versteht, der den versteht, der weiß, wie ist dieser Patient auffällig geworden, der kann den dort abholen und kann mit dem dann weiterarbeiten. Aber das sind eben, wenn du 100% dieser sozusagen Patienten in Anführungszeichen nimmst, vielleicht 20, wenn es hochkommt. 80% werden sich selber helfen können mit den richtigen Maßnahmen. Und das ist so mein Ziel, so ein Projekt, so eine Bewegung ins Leben zu rufen, mit Absicht gesund, dass wir unsere Verantwortung für unser eigenes Leben, für unser Glück, für die Gesundheit ernst nehmen und auch umsetzen. Wir haben die Möglichkeit. Unser innerer Arzt heißt nicht Dr. Google, der heißt Dr. Placebo. Ja, der kann das. Den haben wir alle.
Ja, Dr. Placebo ist eigentlich ein Wort, das dürfen wir noch ein bisschen ausschmücken. Ich erinnere da zum Beispiel an die Quantenphysik, an den Beobachtereffekt und auf der anderen Seite an die Placebo-Nocebo-Forschung, ja, wo eigentlich Unglaubliches zeigt, was unsere geistige Einrichtung oder die Sichtweise, wir kriegen ein Morphin und haben keine Schmerzen mehr und der andere kriegt nur eine Lutschtablette und hat auch keine Schmerzen mehr. Das zeigt schon, dass hier oben unglaublich viel Potenzial steckt, oder?
Ja, weil der halt sein Morphin selber herstellen kann. Ist ja nicht so, dass der auf Morphin verzichtet. Mhm. Er macht es halt selber. Und er macht ein Endorphin, das nimmt ihm den Schmerz auch weg. Mhm. Ja, also wir wissen ja noch gar nicht, was alles läuft. Die Zirbeldrüse ist jetzt so ein bisschen auch in den Mittelpunkt geraten, weil es halt ein sehr interessantes Übungs- und Forschungsprojekt ist. Wir wissen noch gar nicht alles, was die macht. Wir wissen nur, dass die in unendlich vielen Prozessen mit dabei ist. Mhm. Ja, die macht nicht nur Melatonin, damit wir sozusagen Schlaf-Wach-Rhythmus steuern können, sondern die macht eben auch dieses zentrale, quasi das Ayahuasca von außen, ja, das macht unsere Zirbeldrüse innen. Die macht uns high. Wenn es uns gut geht und wir so richtig im Flow sind, dann werden wir high, weil wir so einen Stoff herstellen können. DMT kann die Zirbeldrüse selber machen.
Ja. Und ich meine, du hast viele Krankheiten gesehen in deinem Leben schon und ich frage mich jetzt zum Beispiel, wir haben körperliche Krankheiten, die vielleicht von der Psyche jetzt nicht unbedingt beeinflusst ist. Wir haben wohl vielleicht auch, ja, wahrscheinlich doch, ja. Zum Beispiel Fettleibigkeit wollte ich jetzt gerade ansprechen, aber es hat ja auch eine psychische Komponente. Also hat eigentlich fast jede Krankheit irgendwie tatsächlich.
Gehen wir mal davon aus.
Ja, also immer einen psychischen Hintergrund hinter jeder...
Hinter jeder chronischen auf jeden Fall. Ja, bei einem akuten, gut, wenn du einen Unfall hast.
Dann ist klar, okay.
Da kannst du immer noch sagen, warum hat er diesen Unfall gehabt? Ne? Also was soll er davon lernen? Ja, oder wenn du nach 20 Jahren die Emotionen immer noch in dem Knochen, in der Fraktur, in der Narbe drin hast und man die Emotionen dann rauslöst aus dieser Emotionennarbe, wie geheilt der Mensch dann plötzlich ist, ja, wie gefühlt 50 Kilo leichter, das sind schon dramatisch schöne Ereignisse, wenn dir das gelingt. Mhm. Ja, wenn du dem Patienten helfen kannst, sich von solchen Sachen zu befreien.
Aber bleiben wir psychischen Komponenten, also wenn der Geist ja immer mit einbezogen wird in die Gesundheitsfindung einerseits, aber auch Auslöser ist für Krankheiten oder mitverantwortlich, inwiefern ist dieses Wissen heute in der Medizin da, dass man es versucht, eigentlich immer auf allen Komponenten zu behandeln?
Es ist schon da, wird halt noch ein bisschen eigenartig umgesetzt. Also es wird halt so lange nach körperlichen Ursachen gesucht, ne, bis man am Ende der Labortechnik oder medizinischen Technik ist. Und dann sagen wir, okay, dann ist es halt psychosomatisch. Ne. Das wird so als Ausschlussdiagnostik genommen, dann ist es halt psychosomatisch. Mhm. Und der Patient fühlt sich völlig zu Unrecht in die Psycho-Ecke abgedrängt. Und dann geht er zum Psychiater oder wo auch immer hin und dann bekommt er auch wieder nur Biochemie. Also das hilft ihm jetzt letztlich auch nicht weiter. Aber das Wissen wäre schon da. Allerdings, das ist die eine Richtung, dass man sagt, der Körper ist das Spiegelbild der Seele. Das schon, also man fragt halt nach, warum hat er gerade das Ekzem an der Stelle, ne? Was will er denn zeigen, nur der Mitis oder Psoriasis. Es gibt aber auch dieses Embodiment, das heißt, ich kann durch mein körperliches Verhalten meine Seele beeinflussen. Ja, das hat der Charlie Brown schon gesagt, er sagt, wenn du so richtig von deiner Depression was haben willst, darfst du nicht nach oben schauen. Ja, du kennst vielleicht den Peanuts Charlie Brown, ne? Da gibt es eine schöne Karikatur. Da hat sie Lucy gesagt, ne, wenn ich depressiv sein will, dann schaue ich so aus. Mhm. Und das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du die Depression genießen willst, schau doch nicht nach oben. Weil da kannst du nicht depressiv sein. Ja? Mhm. Wenn du den ganzen Tag so rumhängst, hast du keine Lebensfreude, zumindest strahlst du keine aus. Mhm. Also man kann sich durch Körperhaltung auch in einen anderen psychischen Zustand bringen. Mhm. Nennt sich Embodiment, das ist eine hochstarke Sache, die in der Schweiz gerade auch mitentwickelt wird. Oder gibt es schon ein paar Jahre. Aber das muss man eben auch sehen. Es ist immer zweiseitig. Also ich habe gelernt in diesen 40 Jahren, es gibt keine lineare Medizin, die mit einer Ursache, eine Causa, eine Wirkung, das kann man vergessen. Also wir haben ein Netzwerk von Ursachen, die ein Netzwerk von Symptomen und Folgen nach sich zieht. Mhm. Und da muss man halt nachschauen, welche vielen Ursachen sind mit welchen vielen Symptomen verbunden.
Also ein Arzt muss ein kleiner Detektiv sein.
Unbedingt.
Und viel Zeit haben.
Unbedingt.
Aber genau dieses Zeitproblem, wie sieht das damals vor 40 Jahren aus und zu heute? Hat der Arzt denn überhaupt noch Zeit für diese Detektivarbeit?
Nicht in der normalen Praxiszeit, in der schulmedizinischen Praxiszeit, die im 3-Minuten-Takt vorgibt oder 5, wenn er hochkommt.
Tatsächlich, 3 Minuten ist in Deutschland der Arzt Zeit, und wenn er 5 Minuten macht, und wenn er 10 hat?
Dann ist er halt hinten dran. Dann kommen die Patienten und sagen, da muss ich immer 3 bis 4 Stunden warten. Das sind normale Wartezeiten.
Wie sieht es mit dem Medikamentenkonsum aus gegenüber früher, vor 40 Jahren? Wie wurde damals noch der Griff vom Konsument zu den Medikamenten genommen und gegenüber heute? Hast du hier auch eine deutliche Veränderung gesehen?
Ja, es ist, wenn ich sage leichtfertig, ist das eine Bewertung. Es ist für viele leichter, schneller zu einem Medikament zu greifen. Und eben nicht nachzuschauen, wo es herkommt, kriege ich es auch anders weg. Mhm. Gerade bei Kindern, wenn ich das sehe, sage ich, dann lass sie halt mal 2, 3 Tage fiebern. Dann sind die nach einer Woche wieder fit und gesund. Und viele Eltern, weil sie halt, was weiß ich, zur Arbeit müssen, können sich ein fieberndes Kind zu Hause nicht leisten. Da kriegt es halt irgendein Mittel, was das Fieber runtersenkt. Aber ich helfe dem Kind halt nicht weiter.
Das Fieber kommt ja wieder, oder? Geht einfach vielleicht 12 Stunden
weg? Ja, das sucht sich halt dann vielleicht eine andere Krankheit, wo es sich noch deutlicher zeigt, was er irgendwas ausprägen will und mal ausdrücken will. Mhm. Ja, deswegen sage ich, lasst es einfach mal 2, 3 Tage fiebern. Selbst wenn das 40 sind, Kind hält 40 Fieber auch aus. Ich kann auch mit Wadenwickeln was tun. Ich muss nicht immer gleich medikamentös rangehen. Überhaupt nicht. Mhm. Aber da fehlt halt oft die Geduld. Und das ist ähnlich wie beim Convenient Food, ne? Dass man dem Kind halt eine Fertigpizza zu Hause hinstellt und nicht kocht. Ja? So ist es eben auch mit der Medikation. Das hat schon zugenommen. Mhm.
Heute bist du eine Person, an der kommt man kaum vorbei, wenn es darum geht, eine neue Technologie auf den Markt zu bringen oder zu testen. Da weiß er, die kommen alle auf dich zu und sagen, test mal und sag mir dein Feedback. Also wenn du da ein bisschen aus dem Nähkästchen blätterst, was kommt da so alles?
Aber nur im Bereich Energie- und Informationsmedizin. Mhm. Also die schulmedizinischen Geräte werden nicht bei mir zum Test abgegeben.
Ja, ich dachte schon, die neuesten Technologien, also Energie- und Informationsmedizin.
Genau, das hat schon was mit Quantenmechanik zu tun, mehr mit Quantenmechanik als mit Quantenphysik. Also geht schon eher um die Anwendungsprozesse. Mhm. Die sind sehr modern geworden, also das auf jeden Fall. Und da gibt es halt immer wieder ein paar Facetten, wo eben zum Beispiel auch der Beobachtereffekt oder sowas eine Rolle spielt, wo man eben sehen kann, was passiert, wenn ein Therapeut das macht, was passiert, wenn ein Laie das macht, zu welchen Ergebnissen kommt der? Das ist ein Riesenunterschied. Die meisten dieser Systeme sind halt keine Expertensysteme, sondern brauchen den Experten, der sie bedient. Dann sind die super. Und wenn da kein Experte dran ist, sind die Ergebnisse halt auch da, aber halt anders.
Da sind wir wieder bei deinem Wochenendseminar, ne? Experte nach 2 Wochenendausbildung, das ist auch mit diesen Geräten nicht so einfach möglich.
Also stell dir einfach vor, du sitzt in dem Flugzeug und der Pilot sagt, er hat gerade seinen Online-Kurs hinter sich und ist jetzt dann auf dem ersten Flug, ja, und wünscht Ihnen eine erfolgreiche Landung. Ja, Sie haben noch 12 Sekunden, das Flugzeug zu verlassen, falls Sie doch nicht mitfliegen wollen.
Ja, kommen diese Technologien, woher kommen die? Also schon aus Deutschland, aus der Schweiz oder kommt das aus?
Unterschiedlich. Also viele kommen aus Russland, weil die aus der russischen Raumfahrtmedizin einfach viel Entfernungsmedizin gemacht worden ist. Ne? Die haben eben eine Medizin gebraucht, wo sie von der Erde aus mit den Kosmonauten Kontakt haben konnten und konnten nachschauen, wie geht es denen da oben, kann man die vielleicht sogar da oben behandeln. Da ist sehr viel rausgekommen. Also es sind noch die ganz alten, viele von den Bioresonanzgeräten stammen aus der Zeit. Mhm. Also die haben schon viel Vorleistung gebracht. Wo fast nichts herkommt, ist die USA. Das ist nicht deren Metier. Das ist zu wenig zum Anfassen. Aber in der Schweiz auch. Da kommen auch Geräte her. Deutschland, deutsche Produktionen gibt es auch. Mhm. Und manchmal haben sie einen Kern, der dann weiterentwickelt wird, wo ein System sich bewährt hat, aber dann in bestimmten Nuancen weiterentwickelt wird. Es gibt Geräte, die sind mehr radionisch, das heißt, die arbeiten mehr im Informationsfeld. Es gibt andere Geräte, die mehr physikalisch arbeiten, die bleiben dann im Elektronenfeld, also wirklich im messbaren Feld der Elektronen des Körpers, machen so eine Art Spektralanalyse. Da gibt es unterschiedliche. Meine Erfahrung durch meine eigene Praxis ist es, die Kombination dieser Geräte ist natürlich ideal. Das hat allerdings auch seinen Preis im Fasten.
Ja,
das
war
das,
weil
die Geräte sind definitiv nicht billig. Aha. Und ich fahre einen 12 Jahre alten Golf mit 250.000 Kilometern. Meine Mittelklasse-Autos stehen als Gerät bei mir am Tisch.
Super.
Ja, weil man kriegt mir für jedes von diesen Geräten kriegst du halt so ein besseres Auto.
Ich habe noch diese abschließende Frage. Ich meine, wenn man so ein leidenschaftlicher Arzt ist wie du und so intensiv und eingehend auf die Patienten eingehst, wie kann man damit umgehen und leben, wenn es halt einfach mal nicht funktioniert und ein Patient einfach wirklich ablebt und stirbt?
Ja.
Wie geht man da so um? Wie hast du dir da deinen Weg gefunden? Das kann einen ja zerreißen.
Nein. Ich lasse die Verantwortung für die Gesundheit, für das Leben ja bei den Patienten. Ich versuche den Patienten so weit zu führen, dass er sieht, warum er bestimmte Krankheiten hat und welche Lösungsmöglichkeiten es gäbe, wenn es denn noch welche gibt. Nun nehmen wir mal ab, neben einem Patienten einen Tumorpatienten im finalen Stadium. Er wird dann sehen, was ihn in diese Krankheit gebracht hat und wird sagen, okay, ich habe jetzt nicht mehr viele Optionen, das sehe ich ein, aber er schließt Frieden mit sich selber. Das heißt, sein Ableben ist kein Kampf. Der wehrt sich nicht mehr. Der muss auch nicht mehr für die Familie, für andere Leute irgendwelche Untersuchungen machen, um zu zeigen, dass er noch lebenswillig ist. Er sagt, wisst ihr was, mein Leben war gut und ich gehe jetzt im Frieden nach Hause und dann ist das gut. Und dann weist er sich vielleicht noch selber ins Hospiz ein, weil er sagt, ja, das habe ich jetzt verdient und ich gehe jetzt nach Hause. Und mit solchen Patienten ist es schön, Abschied fast zu feiern, weil die sagen, ja, mein Leben ist zu Ende und ich kann das für mich bestimmen, ich kann tatsächlich gehen und fühle mich nicht irgendwie so festgehalten. Ne? Viele Leute wollen nicht gehen. Das ist angenehm. Es gehen auch Patienten nach Hause, wo ich nicht damit rechne, wo ich sage, oh, ja gut, wo ich selber überrascht bin, dass jemand in diesem Krankheitsprozess verstirbt. Aber ich fühle jetzt da keine Schuld. Ich bin schon sehr empathisch. Aber ich weiß, dass ich nicht schuld bin, verantwortlich. Mhm. Ja, das kann ich schon sehr gut trennen. Und ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinen Patienten, weil ich durch diese vielen Gespräche halt auch sehr tief reinkomme, sehr ins Verständnis dieser Patienten Einblick bekomme, die mir alles Mögliche eröffnen. Und ein so ganz typischer Spruch ist, den meine Arzthelferin mir immer wieder sagen, der sagt, der Doktor weiß nach 10 Minuten mehr als mein Hausarzt nach 10 Jahren. Weil ich halt andere Fragen stellen oder überhaupt Fragen stelle. Mhm. Ja, und dann kann man jemanden anders begleiten, wenn man tiefer dran ist.
Lieber Volker, ich danke dir ganz herzlich auch für diese Sendung. Danke für dein Wirken über diese viele 40 Jahre hinweg. Und was mich besonders freut, ist einfach, dass du weitermachst, auch jetzt noch in deinem Alter.
Ja, genau.
Jetzt kommt es zur Retour. He?
Ich kann in Rente gehen, sagt die Ärztekammer. Ich bin alt genug, bin 65.
Ja, und trotzdem machst du weiter und trägst diese Informationen von der Dempe-Vereinigung in die ganze Welt hinaus. Mhm. Machst Vorträge, Kongresse mit 3000 Leuten. Also Chapeau, großartig. Danke vielmals.
Gerne.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich wollte Ihnen mit dieser Sendung einfach mal ein bisschen zeigen, dass es Ärzte mit Herz gibt. Ärzte, die wirklich die Gesundheit von uns Menschen wirklich tiefsinnig kennen und auch alles darüber einsetzen, alles Wissen aus der medizinischen Seite, aus der komplementärmedizinischen Seite, aus der ganzheitlichen Medizinseite, um einfach etwas zu bewirken. Und ich bin mir ganz sicher, auch Sie haben einen guten Arzt, aber manchmal müssen wir uns vielleicht auch wirklich über Google informieren, was gibt es noch für andere Sichtweisen und wo finde ich diesen Experten, der mir vielleicht in meinem Krankheitsbild noch zusätzliche Unterstützung bieten kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, danke für die Aufmerksamkeit und wiedersehen miteinander.